Hallo, liebe Gäste, was soll ich sagen? Guten Abend und herzlich willkommen zu Heft Released. Das ist jetzt schon mal eine Gelegenheit zu applaudieren, genau. Ja, die 58. und gleichzeitig letzte Ausgabe der Zeitschrift Heft wird in Kürze erscheinen. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, dass heute Abend ein Füllhorn der Emotionen und Erinnerungen über uns allen hier ausgeschüttet wird und sich ein nicht versiegender Quell von Information, Humor und Unterhaltung in den Raum ergießt, woraus dann wiederum ein Strauß bunter Melodien erblüht.
Ja, das Heft ist im Prinzip ein Kultur- und Literaturmagazin für Erfurt und Thüringen. Letztendlich hat zwei Teile, ein Literaturteil, wo vor allem nicht etablierte junge Autoren die Möglichkeit haben, ihre Texte oder Möglichkeit hatten, ihre Texte zu veröffentlichen. Und es gab eher so einen journalistischen, kulturpolitischen Teil, wo junge Initiativen, neue Entwicklungen in Thüringen oder auch in Erfurt vorgestellt worden sind. Also eher journalistisch, kulturpolitische Aktivitäten abgebildet worden sind. Und ja, und diese zwei Teile, also quasi ein Stadtmagazin und ein Literaturmagazin, war so vielleicht das Besondere, was dieses Ansatzes dazu kam, dass es nicht kommerziell war. Das heißt, wir haben keine Anzeigen, waren nicht auf Anzeigen angewiesen, hatten also sozusagen auch keinen kommerziellen Druck. Es gab zu jeder Ausgabe, also vierteljährlich gab es sozusagen eine Heft-Release-Veranstaltung in immer einer unterschiedlichen Location in der Stadt. Wo die Autoren, Autorinnen eben ihre Texte gelesen haben, wo wir eine kleine Show gemacht haben, die eben nicht die klassische Wasserglaslesung war.
Also eigentlich ist es aus einem anderen Zeitungsprojekt auch heraus entstanden. Wir hatten vorher schon ein Zeitungsprojekt hier in Erfurt, das eine Magazin, das hieß Rampensau damals. Das gab es dann nicht mehr und wir haben dann aber trotzdem gesagt, wir wollen irgendwie was weitermachen oder neu machen und dann überlegt, wie es dann weitergeht. Und so ist es dann zur Gründung des Heftes gekommen. Das war also jetzt, kam jetzt nicht aus der Luft. Also Thomas und ich haben vorher auch in Gotha schon Zeitungen gemacht. Also wir machen das schon weitaus länger als 15 Jahre eigentlich schon.
Das war immer der Impuls, sozusagen dieses Selbermachen, ne? Also dass man nicht irgendwas Vorgefertigtes sich dort reinbegibt, sondern dass man immer etwas Neues macht und das auch selber macht. Also dass die Leute, die mitmachen, auch diese Texte selber schreiben, obwohl sie vielleicht keine Literaten sind oder keine Autoren sind oder Journalisten sind. Wir haben in den 15 Jahren, glaube ich, sehr wenige Journalisten, ausgebildete Journalisten gehabt, die geschrieben haben, sondern das waren alles Leute, die interessiert waren und die sich das dann angeeignet haben. Also immer im besten Sinne soziokultureller Ansatz, dass man sozusagen dort auch ja, zu einer Selbsttätigkeit anregt und das war schon, sagen wir mal, das Wichtige daran. Also was vielleicht auch, um deine Frage zurückzukommen, das Besondere ist, dass man das eben selber gemacht hat.
Die Zugänge waren ganz unterschiedlich. Manche hatten eher das Interesse für den ersten Teil und manche eher das für den zweiten Teil.
Und was die Literatur anbetrifft, also die junge Literatur, sage ich mal, das war ja dann schon auch ein Impuls, ein Podium zu sein für junge Autoren, die jetzt heranwachsen oder eben nicht bekannt sind, nicht etabliert sind, die vielleicht keine andere Veröffentlichungsmöglichkeit haben. Also denen das zu geben mit dem Magazin und auch der Stadt das zu geben, weil irgendwo ist jetzt auch kein Geheimnis, dass Weimar und Jena ja schon auch eher Städte sind, wo es ja ein lebhaftes literarisches Leben gibt, wo auch traditionell dort auch Strukturen gewachsen sind, die die Literatur befördern sind oder so etwas. Und das hat Erfurt halt irgendwie nicht gehabt oder hat es bis heute nicht so richtig, obwohl es sich schon ein bisschen geändert hat. Also das war immer auch so ein Impuls, ein Gegengewicht zu, ich sage jetzt mal, zu Weimar und Jena zu setzen oder zumindest hier was aufzubauen, was ähnlich ist. Und das, also Strukturen aufzubauen, wo es eine Förderung gibt, wo es Publikationsmöglichkeiten gibt, wo es Unterstützungsmöglichkeiten gibt über Werkstätten oder Ähnliches.
Ja, und auch ein bisschen literarisches Leben zu initiieren hier, ne, in Erfurt, weil es das wirklich wenig gab. Also es gab ja in den 90er Jahren dieses Literaturbüro hier in Erfurt, was der Jürgen Pasch gemacht hat. Und das war dann, glaube ich, weiß nicht, 99 oder wann wurde das geschlossen. Und dann gab es wirklich fast gar nichts mehr hier. Zumindest so in unserer Alterskohorte damals so. Also wir waren ja damals auch noch jünger als heute. Da waren wir so Anfang, Mitte 20. Und da gab es wirklich eine ganze Weile gar nichts. Also außer das, was wir dann so gemacht haben vorher und dann später mit dem Heft. Und das war schon, wie Thomas das schon gesagt hat, das war schon auch ein wichtiger Punkt, sowas anzustoßen, weil wir selber interessiert waren an solchen Geschichten und weil wir natürlich in Erfurt waren und das eben auch hier machen wollten. Und klar, wir waren auch in Weimar und in Jena zu irgendwelchen Veranstaltungen, aber uns war das eben auch wichtig, dass hier sowas passiert und sich entwickelt.
Es gab natürlich Lesungen, es gab die Herbstlese, es gab Orte, wo Lesungen stattfanden, aber wo quasi Lesungen eingekauft worden sind, sozusagen. Aber dieses, wo ist der Platz für die Nachwuchs oder für die nicht etablierten, also nicht nur Nachwuchs, nicht nur junge Leute, sondern auch Leute, die vielleicht schon 30 oder 35 sind und vielleicht einen anderen Weg gehen, als jetzt in den Literaturbetrieb zu gehen oder so etwas.
Der Hunger ist immer größer als die Sättigung. Wenn du einen Tag nicht gegessen hast, dann weißt du genau, wo der Schmerz sitzt und warum. Die Dringlichkeit, mit der dein Magen verlangt, ist größer als die spätere Befriedigung. Aber wo sitzt das Verlangen nach Fleisch?
Was wir auf jeden Fall gemacht haben über viele Jahre, nicht nur mit dem Heft, sondern später auch mit dem Textilfestival, das ist, dass wir eine Bühne hingestellt haben für Leute. Also ob das jetzt die Bühne Heft war und Veröffentlichung oder eine tatsächliche Bühne bei den Heft-Release-Veranstaltungen oder beim Textilfestival. Das haben wir gemacht und die ist auch genutzt worden.
Also aber Fakt ist, dass das Medium da war, also die letzten 15 Jahre und dass das eben auch ja genutzt worden ist und nicht nur als Produzent von Texten, sondern eben auch als Rezipient. Also wir haben eine 2000er Auflage gehabt, wo der Großteil in Erfurt wirklich schnell vergriffen ist, jedes alle Vierteljahre. Also
ich würde sagen, dass der Schwerpunkt immer Erfurt war, das stimmt, also weil die Redaktion hier verortet war. Aber wir waren von Anfang an offen für ganz Thüringen, nicht nur für Thüringen, sondern aber sagen wir mal für ganz Thüringen. Und die Beiträge hat es immer wieder gegeben, das hing immer davon ab, wo sind Leute, die Beiträge liefern können dafür, ne? Und mit der Reihe, die wir dann irgendwann mal initiiert haben aus der Provinz, sind wir ja rausgefahren nach Thüringen. Und wenn wir dort Leute kennengelernt haben oder so, die Beiträge dann oder die Artikel oder Themen beitragen konnten, haben wir das immer gerne genommen. Ne? Es war nie die Idee, wir machen jetzt ein reines Stadtmagazin für Erfurt.
Also wir haben es dann schon auch verteilt und ausgelegt in verschiedenen Einrichtungen, aber natürlich der Schwerpunkt war Erfurt, das ist auch ganz klar, das muss man auch, das sagt der Name ja schon, also Heft wird ja mit EF in groß geschrieben, das ist ja sozusagen die Idee von Anfang an gewesen.
Und das ist sozusagen auch so ein Ding. Ne? Also wenn ich mich jetzt reinversetze, in jemanden, der jetzt in Ruderstadt wohnt oder in Suhl oder in Arnstadt, also und der so tickt wie wir so ein bisschen. Ich weiß nicht, also da hätte ich vielleicht auch den Impuls gehabt, ich möchte was für Arnstadt machen oder für Suhl oder für Nordhausen, aber jetzt nicht unbedingt was beitragen für einen Magazin, was jetzt in Erfurt erscheint. Ne?
Und trotzdem war eben dieser Blick in die Provinz oder in die andere Städte eben auch wichtig, also auch jenseits quasi der A4. Das war ja die Idee dieser Rubrik, dass man sagt, man geht jetzt nicht nach Erfurt, Weimar und Jena, ja, sondern geht abseits dieser Städte, ja, mal in diese Kleinstädte, in die ländlichen Regionen und guckt dort, was dort passiert und was für Leute dort Kultur machen. Also das war ja immer der Fokus. Wir wollten ja nicht gucken, was gibt es da für Veranstaltungen, sondern was gibt es für Menschen, die wie arbeiten und mit welchen, wie ist das Klima in der Stadt, welche ist das förderlich für kulturelle Einrichtungen, insbesondere eben für, ich sag mal, subkulturelle, alternative Kultur. Natürlich haben wir jetzt sind wir nicht in die Theater gegangen oder die Museen, sondern eben eher die freie Kulturszene haben wir in Blick genommen. Und das war schon interessant zu gucken, wie das dort überall funktioniert und wie die Probleme eigentlich auch überall ähnlich sind. Ne? So, dass es eben von den Kommunen, dass man sich irgendwie nicht richtig gefördert fühlt, dass die Strukturen dort nicht so gut sind und dass es eben auch schwer ist, da so eine auch alternative Kultur in Kleinstädten zu machen. Ne? Dass es aber immer wieder Leute gibt, die das machen, weil man, als wenn man heranwächst, natürlich immer das andere will. Und dann die Abwanderung, dass die Leute dann in die größeren Städte gehen. Also alles Prozesse, die natürlich logisch sind und auch vor 20 Jahren schon so waren. Ja, aber und das sozusagen abzubilden und auch diesen Blick zu erweitern auf Thüringen, das fand man schon auch gut, ohne diesen, ja, wir gucken jetzt mal hier von Erfurt aus, und sondern irgendwie auf einer Ebene das Ganze so angehen.
Währenddessen kommen wir schon mal zum nächsten Programmpunkt. Und zwar geht es da um zwei Herren, die schon lange beim Heft dabei sind, mitmachen und als Autoren zu wirklich treuen Seelen geworden sind. Und somit schreit das Ganze natürlich auch nach einer Auszeichnung. Und zwar eine Auszeichnung für die beiden treuesten Autoren hier beim Heft.
Wir haben Blueser gehabt, wir haben alte Hippies gehabt und dann wieder ein paar Leute, die alternativ aus dem Punk-Bereich kamen. Also das war so eine Mischung aus verschiedenen Generationen, die da zusammengekommen ist. Also heute ist das, glaube ich, viel ausdifferenzierter oder so, oder nicht mehr so heterogen, wie das damals war. Aber vielleicht ist das auch nur ein Eindruck, weil wir älter geworden sind.
Es gibt ein paar Leute, die seit der ersten Ausgabe geschrieben haben fürs Heft zum Beispiel, auch zum Beispiel Leute, die ausschließlich fürs Heft geschrieben haben, aber das eben seit der ersten Ausgabe, dann gibt es natürlich Leute, die einmal einen Beitrag geleistet haben, also einmal einen Beitrag geschrieben haben, beigetragen haben, weil das gerade wichtig war für sie, und dann gab es vielleicht so Leute wie du, die immer mal einen Text dann da drin hatten, die man auch immer fragen konnte, wenn man mal einen gebraucht hat noch. Und zur Heft-Release dann auch waren. Das war ganz unterschiedlich und in der Redaktion auch. Ne?
Aber ich sag mal so, es gibt einen Kreis von Leuten, die von Anfang an dabei waren, die irgendwie das Ganze auch immer mal mitgetragen haben und irgendwo auch im Umkreis mit dabei waren. Und,
aber trotzdem gab es eben auch immer eine gewisse Fluktuation, die aber auch gut war, ne, für das Projekt selber, weil immer wieder Leute natürlich mit anderen Interessengebieten dann reinkamen und mit anderen Ideen, und deswegen war es eigentlich also auch über viele Jahre nicht langweilig. Ne? Mhm. So, weil das, die Gefahr besteht ja auch, dass man zwar am Anfang eine gute Idee hat und die sich aber totläuft, weil man eigentlich immer wieder dasselbe macht. Also vielleicht auch sogar immer auf demselben Qualitätsniveau, aber eben immer dasselbe.
Und das, und dann gab es ja auch immer neue Leute, die geschrieben haben, oder es gab neue Leute, die mit denen man kooperiert hat, also mit Einrichtungen in der Stadt oder so, wo wieder neuer Impuls reinkam. Jede Heftrelease war an einem anderen Ort, also man hat dort auch wieder ein neues Publikum gefunden, neue Leute, also sozusagen, es war schon immer in Bewegung, und gleichzeitig ist natürlich, kann man sich vorstellen, wenn man das, also man wiederholt das, und das ist natürlich nach 15 Jahren dann auch so eine Sache, dass ja, dass man auch dann was Neues will und braucht.
Jeder weiß, das Heft hat ja über die Jahre viele verschiedene und vor allem auch schöne Cover. Jawohl.
Hier sehen wir einen wunderschönen Kakadu, und der war aus der Ausgabe des Stolz und Vorurteils. Wunderschöne Pastellfarben kann man hier sehen, und man beachte, dass der Kakadu ein bisschen verlegen aussieht, nämlich.
Na, am Anfang war es so, dass hat die Cover eigentlich der Andreas Bauer gestaltet, der auch das Logo entwickelt hat, das Heftlogo. Und das war auch irgendwie klar, dass er das macht, weil es ist ja immer so, dass so ein Projekt, wenn es ein Ehrenamt ist, jeder, der mitmacht, muss irgendwie seinen Teil haben. Ja, weil man hat immer auch Sachen, die macht man nicht so gerne, man braucht immer irgendwie so seinen Teil, den man dann gerne macht, oder das Interesse, was man daran irgendwie hat. Und er hat dann halt die ersten Cover gestaltet, und
just an diesem Sommer kam Steffi Winkler, eine Grafikerin aus Erfurt, die auch in Weimar an der Bauhaus-Uni studiert hat, und hat gesagt, sie hätte Lust, das Heft zu layouten. Und dann, nach ein paar Jahren gab es dann auch wieder so einen Punkt, wo wir gesagt haben, eigentlich wäre es gut, wenn ein bisschen Wechsel wäre. Und dann haben wir das eben ausgeschrieben. Das heißt, wir haben jedes Cover und jede also zu dem entsprechenden Thema der nächsten Ausgabe ausgeschrieben. Und dann kam es eben so, dass die letzten Jahre eigentlich immer vier unterschiedliche Grafikerinnen, Grafiker das Cover gestaltet haben. Und das war im Nachhinein auch ein super Schritt, weil am Ende wirklich, sagen wir mal, viele der in Thüringen ansässigen Grafiker, die man auch so kennt und die jetzt auch größer sind, diese Cover gestaltet hat. Also von Stefan Kowalczyk, Sandruschka, Marc Jung. Also irgendwie gibt es jetzt irgendwie so ein Potpourri an unterschiedlichen Cover-Ideen auch. Das ist ja auch nochmal gestalterisch völlig unterschiedlich gewesen. Wir haben ja nur das Thema gehabt quasi und haben das gestalten. Und das ist natürlich für einen Grafiker auch eine schöne Aufgabe, sag ich mal, ein Cover zu gestalten für ein Magazin, Vor- und Rückseite. Auf der Rückseite ist keine Anzeige drauf. Also ich kann mich sozusagen, ich habe vorne nicht drauf eine Inhaltsangabe zum, sondern ich habe nur oben ein Logo des Magazins und alles andere ist meine Sache. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die es so eigentlich nicht mehr gibt. So.
Am Anfang war es meistens so, dass, ob das jetzt Andi war oder ob das Steffi war, die haben das meistens schon fertig gemacht dann, ne, weil das auch relativ kurzfristig dann kam. Aber später haben das dann so gemacht, dass wir uns natürlich Entwürfe haben schicken lassen und wir haben auch extra den Leuten gesagt, die sollen bitte, wenn sie überhaupt schon Vorschläge machen, sollen sie bitte nur Entwürfe und Skizzen machen und sollen sich nicht stundenlang hinsetzen und das schon ausarbeiten und dann nehmen die das nicht.
Aber das ist das Thema mit dem Thema, ne? Also wir hatten ja immer ein Thema, was zum Teil auch sehr ungewöhnlich war und der literarische Teil, also die Literaturtexte sollten eigentlich zu dem Thema sein. Und waren sie auch zum großen Teil. Und das war natürlich auch ein Problem. Man hat eine Ausschreibung gemacht, dann haben Leute Texte geschrieben zu dem Thema, haben die eingesandt und dann hat die Redaktion sich dagegen entschieden. Und das war natürlich für viele auch eine große Enttäuschung. Aber also wir haben schon auch geguckt, dass wir da irgendwie einen gewissen Qualitätsstandard irgendwie auch halten. Natürlich konnten alle einsenden und natürlich haben wir auch Texte veröffentlicht von Leuten, die noch gar nichts vorher veröffentlicht hatten. Das war aber auch wichtig. Aber gleichzeitig muss man natürlich trotzdem gucken, dass gewisse Texte dann eben auch dort rausgefallen sind. Obwohl sie vielleicht extra für die Ausgabe, für dieses Thema, was nirgendwo wieder Thema sein wird, geschrieben worden sind. Weil wir hatten ja ganz ungewöhnliche Themen sozusagen. Meistens sind die Themen entstanden bei der Endredaktion, also beim Endlayout, sozusagen, wenn das Heft fertiggestellt worden ist, wenn wir bei Steffi zu Hause waren und das alles fertig gemacht haben, dann hat eigentlich am Ende nur noch eins gefehlt und das war das Thema. Und von Anfang an gab es Jahresthemen. Im ersten Jahr war es sozusagen Farben, also die rote Ausgabe, die blaue Ausgabe, die gelbe Ausgabe. Und dann ging das schon weiter und dann hat man sozusagen Filmtitel und Weltliteratur und also verschiedenste seltsame Themenkonstrukte.
Oder du und ich, Punkt, 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 oder solche Geschichten. Aber das gab es dann schon, dass wir das uns irgendwann mal überlegt haben, was soll die Klammer sein für das nächste Jahr. Aber wir haben uns so oft vorgenommen, wenn das nächste Mal die Klammer festlegen, die Jahresklammer, dann überlegen wir uns aber auch gleich mal alle vier Themen. Das hat aber nie hingehauen. Ne? Wir haben das dann immer wirklich so gemacht, wie Thomas gerade gesagt hat schon, dass wir das eigentlich am letzten Abend, bevor es in Druck musste, haben wir dann gedacht, was machen wir jetzt als Thema als nächstes? Wir hatten dann schon auch mal Listen, wo wir dann geguckt haben, was könnte man nehmen, aber es war irgendwie nie so klar, dass das mal entspannt war, dass wir schon alle vier Themen für das Jahr.
Aber es waren ja so Themen wie jetzt gleich am Anfang irgendwie ungefähr 2000 Jahre Wasserläufer. Also als Thema war schon auch, wo wir schon damals auch dachten, ne, wird das was? Und aber dadurch, dass diese Themen, und das war uns auch immer wichtig, dass die Themen zum einen natürlich irgendwie sehr konkret und sehr vielleicht auch skurril und ungewöhnlich sind, einfach um also graue Wolken wäre bei uns kein Thema geworden oder die Liebe des Lebens oder irgend so etwas. Ja, also es sollte ja schon immer auch besonders sein und sollte hängen bleiben. Und gleichzeitig war der zweite Aspekt für dieses Thema war wichtig, dass es eben gleichzeitig geöffnet werden kann. Also dass es immer auch mehrere Aspekte gibt, dass es entweder ein Spruch oder ein Sprichwort, aber dass immer dahinter nochmal eine Ebene ist, wo man auch was mit anfangen kann, wo man auch einen Text oder eine Grafik dazu verfassen kann. Das war uns schon auch wichtig und deswegen, wenn man das so nochmal jetzt Revue passieren lässt, dann fand ich, waren sehr tolle Themen dabei.
Genau, gut, ja, wunderbar.
Okay, dann hatten wir Jesus von Nazareth zu Gast und natürlich in der Bildmitte zu sehen. Man erkennt es an der Haartracht. Das Ganze fand statt im Predigerkeller und es wurde dort auch ein Abendmahl gefeiert, wie wir hier natürlich auf dem Bild sehen. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, kann ich mich erinnern. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass
Jesus,
ganz genau, ich habe kurz den Namen vergessen, dass der Jesus das ein zweites Mal sogar noch macht mit dem Abendmahl. Ne? Ich hatte eigentlich gedacht, ursprünglich ist das eine einmalige Sache, aber niemand sieht, ist das wiederholbar.
Es war quasi die dritte Ausgabe, die rausgekommen ist, 2005, gab es hier den Kulturbeigeordneten Karl-Heinz Kindervater in der Stadt, der vor allem die etablierte Kultur gefördert hat oder dafür stand. Und wir hatten einen langjährigen Mitarbeiter, Paolo Fusi, der für uns die Anfangsjahre und dazwischen auch viel geschrieben hat, ein Italiener, der auch kein Blatt vor den Mund genommen hat und hat ein fiktives Interview mit Karl-Heinz Kindervater geführt. Und dieses Interview hat er dann auch bei der Heft-Release-Veranstaltung nochmal, haben wir nochmal aufgeführt und so weiter. Und irgendwie ein paar Monate später waren wir in der Kulturdirektion, weil wir eine Veranstaltung machen wollten auf dem Petersberg. Also wir haben ja noch einen Verein, den Kulturrausch e.V., der Herausgeber ist und der hat ja auch noch andere Veranstaltungen gemacht. Und waren beim Kulturdirektor, um dort eine Genehmigung uns einzuholen. Und saß Herr Kindervater da und hat uns diese Ausgabe auf den Tisch geknallt und war erbost und hat gesagt, es kann ja wohl nicht wahr sein und so weiter und so weiter. Und das war schon dann irgendwie so der Ritterschlag bei der dritten Ausgabe schon. Und dann ging das Situation weiter, dass die freie Kulturszene in Erfurt natürlich auch ein bisschen sich entwickelt hat und dass ein zweites Zitat von Herrn Kindervater auch in Erinnerung geblieben ist. Er hat nämlich gesagt, das interessiert ja eh nur 500 Leute in der Stadt, diese Kultur, diese freie Kultur und die junge Kultur. Und daraufhin hat sich dann der Club 500 gegründet im Umfeld des Kunsthauses, dann 2007 war das, glaube ich, um sozusagen das auch nochmal Forderungen aufzumachen, kulturpolitische Forderungen, dass doch die freie Szene mehr gefördert werden soll und so weiter. Also von daher war die Figur Karl-Heinz Kindervater also über mehrere Jahre auch sozusagen Reibungspunkt für Leute, die sich irgendwo in dieser Szene auseinandergesetzt haben. Und ja, und dazu kam noch, dass Herr Kindervater immer mit dem Dackel durch die Stadt läuft, beziehungsweise nicht ein Dackel, sondern ein kleiner Hund. Und wir in dieser Ausgabe auch noch sozusagen diesen Wackeldackel oben als Illustration hatten. Und das war natürlich dann auch noch für ihn ein Grund, das nicht gut zu finden.
Ja. Und er war gleichzeitig auch, glaube ich, Geschäftsführer von Kaiserseil hier. Und das war jetzt sozusagen auch nicht gerade der Inbegriff für eine Kultur oder für Veranstaltungen, die irgendwie originell sind sowas, was uns halt damals interessiert hat.
Aber ich glaube, er erinnert sich gar nicht mehr an die Situation.
Nein, muss er auch nicht. Das war so eine Zeit, wo wir überlegt haben, ob wir bei der Stadt überhaupt noch Anträge stellen, ja, ob sich das lohnt, für 300 Euro diesen ganzen Schreibgarn da zu erledigen. Ne? Und das hat sich dann aber ein bisschen geändert, dann mit dem neuen Oberbürgermeister und mit der neuen Kulturdezernentin. Dann. Und dann kam ja später dann auch mit dem Tobias Knotlich, der neuer Kulturdirektor für Erfurt, und da ist schon einiges ins Rollen gekommen, das kann man gar nicht anders sagen.
Und in dieser Übergangszeit gab es ja in Erfurt auch eben diese Jahresthemen, die gibt es ja heute noch, aber damals natürlich, glaube ich, jedes Jahr. Und als das Heft gestartet ist, war das natürlich auch interessant, weil just in diesem Jahr das Jahresthema das Jahr der jungen Kunst war. Ne? Also vorher gab es immer irgendwelche historischen Luther und heilige Elisabeth und so weiter, Adam Ries, also irgendwelche historischen Themen. Und dann gab es wirklich just das Jahr der jungen Kunst. Da haben sie sich mal gesagt, da machen wir mal was für die jungen Leute. Und das ist dann tatsächlich dem Haushaltsstopp oder der Nichtfinanzierbarkeit dieses Jahresthemas zum Opfer gefallen. Und das war natürlich für uns damals auch ein Grund. Und dann ging es aber weiter, dann kamen weiter diese historischen Jahresthemen und 2008 war dann 200 Jahre Erfurter Fürstenkongress.
Also nee, das war 2006, oder?
Nee, 2008.
Sicher.
Und 2008, also 1808 war man Napoleon im Kaisersaal und hat dort sich mit verschiedenen Menschen getroffen hier und das wurde als Jahresthema genommen und das fanden wir natürlich so toll, dass wir da nicht den Erfurter Fürstenkongress, sondern den Erfurter Bürstenkongress draus gemacht haben. Das heißt, wir haben damals im Kickerkeller eine Reihe von Bürsten gekauft, also von Zahnbürste bis Abwaschbürste bis Klobürste und haben dort sozusagen die Bürste gefeiert. Ne? Und haben uns das angesteckt und haben ein großes, wirklich ein anarchistisches Programm dort auf die Beine gestellt, was irgendwie, glaube ich, noch nachhaltig gewirkt hat. Also es war auch ein toller Abend.
Und dann gab es natürlich immer schöne Heft-Release-Veranstaltungen auch. Ne? Ich sag mal, in der Antragslyrik haben wir das immer so genannt, das Heft bekommt ein Gesicht. Ne? Und das heißt, also die haben so eine Art, wie so eine Art Release-Party dann immer gemacht. Also das heißt, wir haben Texte gelesen, dann Autorinnen und Autoren haben ihre Texte eben gelesen an den Abend, das war schön durchmoderiert und wir hatten ja auch immer so ein bisschen Show-Einlagen oder so ein bisschen Spielereien dann dabei dann oder so Quiz-Einlagen. Also es war eine Präsentationsveranstaltung für die jeweils neue Ausgabe. Das war so die Heft-Release und da war natürlich auch immer der Gedanke, dass man das eben nicht wie eine Wasserglaslesung machen, sondern dass man das auch interessant machen für Leute, die vielleicht niemals zu einer Lesung gehen würden.
Liebe Freunde, und der nächste Programmpunkt ist nun einer der beliebtesten in jeder Heft-Release gewesen, glaube ich zu wissen. Und zwar handelt es sich um unser allseits bekanntes, berüchtigtes und gefeiertes Heft-Quiz.
So, die erste Frage. Ihr seht sie dann auch gleich auf dem Telefon. Müsst abstimmen, habt dafür 20 Minuten Zeit, das ist selbsterklärend. Sekunden, ja. Entschuldigung. Gut, in den frühen Jahren des Heftes, da endete Stefan Derner seine rot-weiße Kolumne Fragmente aus der Abseitsfalle immer mit denselben Worten. Wie lauteten diese? A. Nur der RWE. B. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. C. Die Tür fällt ins Schloss oder D. Hose runter, Eiersalat. Und los geht's.
Ja, wir waren ja auch ganz viel in Kneipen und sowas. Das war, ich meine, das gab es damals natürlich auch schon Kneipenlesungen, aber so üblich war es jetzt auch nicht, das so zu machen. Und ja, das war so ein bisschen der Ansatz, das interessant zu machen für Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt ins, weiß nicht, Haus Dachauröden gehen würden zu einer Lesung oder sowas. Das war halt auch die Idee, ne, das in die Stadt auch reinzutragen. Ne, so und auch ungewöhnliche Orte zu bespielen, auch Orte, die überhaupt nicht, sagen wir mal, im klassischen Sinne irgendwie als Literaturorte gelten. Ne, das haben wir auch gemacht. Wir waren auch im Haus Dachauröden, haben dort auch was gemacht, aber die Idee war wirklich, das so in die Breite auch zu tragen, an Orte, wo es eigentlich klassischerweise gar nicht hingehört. Das sind heute so Sachen, die sind eigentlich selbstverständlich, das macht inzwischen jeder. Ja, das ist irgendwie cool und angesagt und Soziokultur ist in Mode, aber das war so vor 15, 20 Jahren noch ein bisschen anders.
Also ungewöhnlich war vielleicht tatsächlich der Bratwurststand an der Schlosserbrücke, wo wir sozusagen eine gemacht haben oder im Friseursalon Metamorphose, wo wir quasi aus dem Friseursessel sozusagen in den Spiegel hinein dem Publikum die Lesungen präsentiert haben. Also es waren schon irgendwie auch, was aber auch wichtig war, dass man solche Experimente macht und auch wenn dann nur vielleicht 20 Leute da waren, aber für die war es eben auch dann toll und großartig und gut.
Oder ein Waschsalon waren wir zum Beispiel gewesen. Da haben wir auch eine Heft-Release-Veranstaltung gemacht. Und da haben wir es so gemacht, da war so ein großes Schaufenster und das Publikum saß drin in den Waschsalon und unser Lesepult, das haben wir draußen aufgestellt auf der Straße und da haben sich so lustige... War Winter, ja, es hat geschneit sogar. Und die haben draußen in Pelzen gelesen auf dem Lesepult und da haben sich so lustige Situationen ergeben, dann die man natürlich überhaupt gar nicht vorausdenken kann, ja. Ja, und dann mit Passanten, die dann natürlich zufällig vorbeigehen und gucken, was ist denn hier los, oder mit dem Obermieter, der sich belästigt fühlt, dadurch, sowas gab es dann immer.
Die Idee war, ein Festival für junge Literatur in Thüringen zu machen, also zu versuchen, das, was an Nachwuchskräften, sage ich jetzt mal, ein bisschen flapsig in Thüringen da ist, das zu bündeln und für 3 Tage auf eine Bühne zu stellen und natürlich noch Impulse von außen, also Leute von außen zu holen, die dort auch auftreten. Und wir haben dann mit die ersten Poetry Slams gemacht, damals in der Stadt und haben ja viele junge, aufstrebende Autorinnen, Autoren auf die Bühne gebracht. Und gleichzeitig war eben für uns auch dieses Drumherum wichtig. Es war halt ein Festival, es gab vieles daneben, es gab Shows, Literaturshows, es gab Workshops, wo wir versucht haben, eben wirklich nicht nur diese Lesung an sich, sondern eben dieses Drumherum auch zu betonen. Und da waren auch ganz viele Leute dabei, die von Literatur überhaupt keine Ahnung haben und das auch gar nicht interessiert haben, die dann eben Lust hatten, dieses Festival mitzuorganisieren. Und das ist ja oftmals so, dass man eben diese enthusiastischen Leute braucht, die irgendwo auch da Bock drauf haben. Und wir hatten das ja in der alten Salinschule gemacht, in Erfurt-Nord, in der alten Turnhalle, wo eigentlich ein Judo-Verein sozusagen normalerweise seine Trainingseinheiten abhält. Und hatten das dann bekommen für das Wochenende und ich weiß noch, ab Donnerstag. Und wir haben Donnerstag angefangen, die Matten auszuräumen und zu stapeln, ja, und dann das Licht aufzubauen und dies und das Bar bauen. Also es war auch ein Heidenaufwand, aber das war okay. Und das war ja auch das, was wir damals eigentlich auch in anderen Bereichen gemacht haben. Also was ja heute wieder jüngere Leute machen, ne, im Stadtgarten jetzt, ist gerade wieder innerhalb von 1,5 Wochen da ein Biergarten entstanden, wo quasi Selfmade-Biergarten sozusagen. Und so war das eigentlich auch. Ne? Also man hat Leute gehabt, die ein bisschen Erfahrung hatten und die das irgendwie gewuppt haben. Und das war auch schon wichtig. Aber am Ende ist es natürlich, macht es erst dann Sinn, wenn man dem Ganzen eine Kontinuität gibt. Und wir haben das jetzt drei, viermal gemacht mit einem Jahr Pause. Das war gut, aber am Ende ist ein Festival eigentlich erst, wenn 5, 6, 7 Jahre, wenn sich das etabliert und dann auch rumspricht, auch überregional, dann trägt sich das erst so. Aber dahin sind wir eigentlich auch nie gekommen damit. Ne? Das muss man auch sagen. Aber das war auch gar nicht die Idee des Ganzen. Die Idee war einfach da, ein Wochenende zu finden, wo sich die Leute getroffen haben und sich ausgetauscht haben. So. Ne? Ja, das war Textilfestival, das war eben auch so die Idee, Text natürlich, aber auch Textil. Also wir haben ganz viel mit Stoffen gemacht, wir haben gedruckt, wir haben T-Shirts gedruckt und mit Siebdruck und haben Aufnäher gestempelt, jeder konnte irgendwas mitmachen. Das war halt auch so ein großes Mitmach-Ding, also wo man eben nicht nur konsumiert, sondern eben auch so ein bisschen auch sich ausprobieren kann und ja, es war eigentlich war cool, aber der Aufwand war am Ende wirklich sehr, sehr groß. Das letzte Textilfestival, was dann TXT hieß, war in der alten Braugoldbrauerei, wo wir eigentlich diese ganze alte Bude dort, die Hallen noch hergerichtet haben, eigentlich mit einem riesen Aufwand. Also, aber es war toll, aber es ist natürlich irgendwann dann auch der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt können das wieder andere machen. Jetzt haben wir unseren Beitrag geleistet. So.
Also gerade auch bei Literatur und solchen Geschichten. du hast irgendwie, also für das, für was du es eigentlich machst, also für den Programmteil, da hast du irgendwie 70 oder 100 Leute da oder so, da bist du schon froh, wenn du die hast. Und dann legen zwei DJs auf und dann sind auf einmal 400 Leute da. Und das war so in dem, gerade in der Braugold-Brauerei so krass, dieser Gegensatz, ja. Also mir ging es immer so, diese ganzen Partygeschichten, die haben mich gar nicht mehr interessiert. Da wäre ich am liebsten nach Hause gegangen, schon. Aber kannst du natürlich nicht machen als Veranstalter und also kannst du ja nicht einfach zuschließen oder auch nicht auflassen. Uns war natürlich immer klar, dass der Teil nötig ist, um das Ding überhaupt gegenzufinanzieren oder auch den Eigenanteil zu bringen. Aber dann kommt man dann irgendwie wirklich an den Punkt, wo man so in fortgeschrittenen Alter darüber nachdenkt, lohnt sich das jetzt überhaupt, das zu machen, so viel Kraft und so viel Energie da rein zu stecken, weil man es auch nicht mehr so wegsteckt wie mit 20 Jahren. Ne? So spürt man da schon in den Knochen.
Aber es war halt die Idee, das ist die Idee gewesen im Prinzip. Das hat sich in dem Textilfestival am Ende auch fortgesetzt. Die Idee war, Literatur und andere, ich sag mal Sparten oder Formen der künstlerischen Arbeit zu verbinden, ne? Und das nicht nur so eng zu sehen, sondern wirklich einen breiteren Ansatz zu haben und vielleicht Leute hinzulocken, die auch normalerweise das nicht machen, ne? So, also das hat sich so, das ist der Ansatz des Heftes eigentlich, so war das Textilfestival auch. Und man kommt natürlich immer wieder in diese, man hängt immer zwischen den Stühlen. Ne? So wie bei der Förderung haben wir immer zwischen den Stühlen gehangen, zwischen Literatur und Soziokultur. Mhm. Ne? Man hängt dazwischen. Das ist nicht so richtig Literatur, ganz Literatur und nicht so richtig ganz Soziokultur. Und so ist es beim Textilfestival auch gewesen. Aber das war uns auch wichtig, dass wir genau dazwischen so uns rumlavieren, sag ich mal. Ne? Und auch dadurch eben vielleicht auch das Besondere waren, was da irgendwie nie so richtig dazugehört hat, andererseits eben auch wichtig war.
Das ist halt noch mehr und noch weniger aufgegangen. Ne? Also manchmal ist es auch total in die Hose gegangen und manchmal hat es halt gut funktioniert.
Also die Voraussetzung, heute was zu machen, ist ein ganz andere als vor 15 Jahren. Das ist das eine. Und das zweite ist eben, dass die Leute heute, die jungen Leute, die ranwachsen, auch andere, ganz andere Arbeitsweise haben, als wir damals gehabt haben. Und ich hätte mir damals auch nichts sagen lassen wollen. Also so, das muss jeder machen. Das ist wie mit dem Heft jetzt, ne? wo wir nach 15 Jahren gesagt haben, gut, es ist jetzt gut und es ist auch gut, dass es jetzt gut ist. Weil viele gesagt haben, na, das ist doch aber jetzt schade, ihr habt das jetzt entwickelt und die Marke, sage ich mal in Anführungszeichen, Heft ist da. Das Medium ist da und jetzt wollte das aufgeben. Und ja, es war immer die Sache, die wir dann eben, was unsere Argumentation war, die jungen Leute, die kommen und die Lust haben, machen ihr eigenes Magazin, so wie wir das damals auch gemacht haben. Jeder muss sein eigenes Ding machen. Und du wirst die nachwachsende Generation nicht in dieses Magazin bringen. Also die werden mal einen Text mitschreiben und werden mal ein bisschen mitmachen, aber das ist nicht ihr Magazin, sondern das Magazin ist erst ihr Magazin, wenn sie es selbst gegründet haben. Und das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben und das ist auch gut so. Und deswegen machen wir lieber den Platz frei, sozusagen am Ende auch die Fördermittel oder vielleicht auch diesen Platz, dass jetzt ein Kulturmagazin, dass es das nicht mehr gibt und es kann wieder eins an die Stelle treten und es kann wieder vielleicht eine Förderung kriegen, die dann in diesem Segment jetzt nicht mehr da ist oder die dann eben wieder da ist. Also das finde ich schon ganz wichtig und es gab ja, also du hast ja vorhin schon gesagt, der Friedhof der Kulturmagazine in Erfurt und Thüringen ist groß, also wenige haben 15 Jahre durchgehalten und die jetzt sozusagen das machen, machen es eben auch oftmals online, das darf man ja auch nicht vergessen. Wir waren ja ein reines Printmagazin, haben zwar natürlich auf der Webseite eine PDF reingestellt und das war online auch verfügbar und hatte auch erstaunlich hohe Zugriffszahlen, also waren wir selbst manchmal völlig überrascht. Aber es ist kein Online-Magazin in dem Sinne, ne? Und die heutige Generation macht es eben gleich online.
Und während die Herren jetzt abgehen und ein bisschen aufräumen, bleibt mir noch eins, und zwar eine Danksagung und dazu nochmal ein bisschen Ruhe im Raum. Dank geht natürlich in erster Linie an alle. An alle, die irgendwann mal mitgemacht haben, das Heft gelesen und oder in irgendeiner Form gefördert und unterstützt haben. Denn ohne Sie, ohne euch, wäre das alles natürlich nicht möglich gewesen.
Man steht dort schwer unter Strom. Also wenn man sowas, also sagen wir, nicht nur auf der Bühne gestaltet, sondern auch natürlich im Hintergrund organisatorisch. Und wenn der Vorhang fällt, dann fällt erstmal eine Last von einem, dass das vorbei ist und dass das gut gelaufen ist und dass es irgendwie so vom Gefühl her gut war. Deswegen, also ich habe in dem Moment, glaube ich, nicht gedacht, oh, das ist jetzt das letzte Mal, sondern ich habe gedacht, das ist gut gelaufen, das ist vorbei und jetzt kann ich entspannen. Ja, so, das, also dass dann, dass einem das irgendwie klar ist, dass das letzte Mal ist, das kam dann später. Und das ist vielleicht auch so, das hatte ich vorhin lustigerweise schon mal gesagt zu Thomas, das ist vielleicht auch das Einzige, was ich jetzt ein bisschen bedauere, ne? So, dass man diese, dass man jetzt erstmal diese Bühne nicht mehr hat, ne? Um da Sachen auszuprobieren und zu experimentieren und dass sich auch wirklich keine Vorschriften machen lassen zu müssen, sondern man hat eine Bühne und man weiß, dass man auch ein Publikum haben wird, was dann kommt. Ne? Das ist vielleicht so das Einzige, aber.
Und gleichzeitig war es natürlich toll, dass so viele Leute da waren, die dann auch zum Teil extra aus Berlin oder wo auch immer hergekommen sind, um bei dieser letzten Heft-Release dabei zu sein. Also auch Leute, die jetzt seit 10 Jahren nicht mehr mitmachen, die dann nochmal kamen. Und das war natürlich auch schön zu sehen, dass sie sich dann nochmal aufraffen und dem Heft nochmal sozusagen die letzte Ehre erweisen. Jetzt gar nicht im melancholischen Sinn, aber einfach im freundschaftlichen Sinn fand ich das eben auch so toll, weil am Ende jeder von diesen, weiß ich nicht, 250 Leuten hatte man gekannt fast, ja, also so, oder hat schon mal irgendwas mit dem Heft zu tun gehabt oder so etwas. Und das hat natürlich dann in dem Moment auch gezeigt, wie das es eben doch bei vielen einen Platz im Leben hat oder gehabt hat oder eben immer noch, dass man immer noch verbunden ist mit dem Projekt und dass es eben wichtig war für viele. Und das fand ich bei diesem letzten Abend so schön, jetzt mal abgesehen von davon, dass man das alles nochmal hat Revue passieren lassen und vielleicht auch ein bisschen zu viel Reminiszenz, auch intern. Aber das war uns dann eben auch wichtig, dass wir auch uns mal gefeiert haben. So, weil oftmals haben wir das eben auch in den Jahren, weil wir einfach auch nicht die Typen sind oder so, dass man, war es auch schon mal wichtig, dass man nochmal das Ganze, ja, nicht die Wichtigkeit des Projektes, aber irgendwo auch uns haben nochmal entsprechend in das Rampenlicht gestellt. Also so, was eigentlich jetzt nicht unsere Art ist. Und das fand ich schon auch wichtig und gut.
Und wir werden jetzt zum Abschluss ein Lied gemeinsam singen. Es können natürlich alle hier mitsingen. Ich denke, der Text wird eingeblendet. Und zwar ist es das Lied La Paloma. Und vielen Dank schon mal für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal kann ich heute leider nicht sagen, aber wer weiß, was kommt. Vielen Dank.
Ja.
Süd und zieht mich hinaus aufs Meer. Mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh. Mein Herz, geht an Bord und fort muss die Reise gehen. Dein Schwert.